Soll ich das Licht so lassen?
Kommt jetzt selber mal vor. Ich kann noch so machen. So. Zeit.
Nee, das ist nicht wirklich hilfreich. Sieht eh aus wie so ein Marsmensch in dem Ding.
Ja, ich kann es nicht ändern.
Kennst du Louis Define?
Ja, natürlich kenne ich Louis Define. Ich liebe Louis Define. Du meinst Louis und die außerirdische Kohlsuppe.
Genau. Genau. Aber du siehst original so aus gerade.
Herrlich.
Herzlich willkommen an Bord bei der Überkraft. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
Beinahe Kollision am deutschen Podcast-Firmament. Mein Name ist Patrick Welker und ich fliege heute wieder
über den Wolken
mit Sven Frederik Fechner.
Frederik. Wir waren so arm, als ich auf die Welt kam. Wir konnten uns keinen zweiten Namen leisten. Deshalb nicht Frederik.
Danger ist mein zweiter Vorname.
Nur damit ihr meinen auch wisst. Ja, und dann haben wir noch Andreas Florian van der Zeitler.
Hallo, schönen guten Abend, meine Herren.
Ja. Ist das hörlich? Wie hörlich ist das hier im Cockpit?
Selig vor allem.
Und selig auch.
Total selig, ja. Liebe Hörer und Hörerinnen, wir sprechen heute über unter anderem das Thema Podcast hören, das, was ihr also auch gerade macht. Und über das Thema Live-Logging. Also bleiben Sie dran, lassen Sie sich überraschen. Doch, zuallererst.
Überbleibsel.
Strammes Programm, Andreas, was haben wir?
Ja,
wir haben nur noch Contacts. 2 Stunden, nix M.E.
Wir haben Busy Contacts. Ich habe mir das mal angeschaut und auch gekauft sogar. Ich habe mal ein bisschen Geld losgegossen. Und es ist so schlecht nicht. Was mir vor allem tatsächlich gefällt, ist irgendwie diese Social-Integration, wo die Tweets von der jeweiligen Person zum Beispiel auch gleich mit angezeigt werden. So habe ich doch die diverse eine oder andere Person gefunden, die langweilig ist.
Gleich gelöscht.
Raus. Gleich. Was bist du? Woher kenne ich dich? Ah, du schreibst eh nur Quatsch. Weg.
Exakt. Yeah. My latest check-in at McDonald's Bad Cannstatt. Zack und genau. Weg.
Yeah. Oh, der benutzt Swarm. Weg. Ja, so ungefähr. Nee, ist schon ganz nett. Dieses mit dem Timestamp und so, das finde ich ganz nett. Allerdings fände ich es cooler, wenn sie mir noch die Möglichkeit geben, diesen Timestamp zu formatieren. Und ansonsten, ach so, genau, und diese Integration zwischen Kalender und Mail und Busy Contacts, wo es dann eben auch die E-Mails gleich mit anzeigt, die ist auch großartig.
Also bist du doch gewonnen worden von Busy Mac.
So ein bisschen. Lass es jetzt mal drauf. Ja, es kommt ja auch in einem Installer daher, wie wir alle wissen. Und der ist ja schon recht unnötig. Also ich habe es mal auch ich glaube, weiß gar nicht, ob wir das letzte Mal drüber gesprochen haben. Installer, den man aufruft, der nur die App installiert. Ja, ist eigentlich Unsitte, sowas zu machen, aber haben sie trotzdem.
Ja, auf Nachfrage der Redaktion von der Übercast wird uns bestätigt, dass es offensichtlich Nutzer gibt, die durchaus Hilfestellungen brauchen beim Bewegen der Applikation in den Applikationsordner und deshalb kommt die ganze Geschose hier mit einem Installer daher. Sind natürlich nicht wir gemeint, wie üblich, aber offensichtlich gibt es durchaus Nutzer, die nicht wissen, dass eine Applikation in den dazugehörigen Applikationsordner gehört nicht.
Ja, so ist das. Ich habe mir auch mal was aus der letzten Sendung angeguckt. Das viel gepriesene YouNow und Whisper habe ich mir zu Gemüte geführt. Und habe tatsächlich so, ich weiß nicht, ob es sogar direkt nach der letzten Aufnahme war, so ziemlich viel von der Nacht damit zugebracht, dieses Big Brother für Arme irgendwie zu schauen bei YouNow. Da war so eine 17-Jährige dabei, die hat Basechat, kann ich auch vorher noch nicht. Das ist wohl irgend so ein Telefonding, wo man dann anruft und sich zu anderen anonymen Leuten zuschalten lassen kann. Die hat die dann dort beleidigt, weil die haben sie dann alle voll angegraben und alles in einer üblen Gossensprache war eigentlich super unterhaltsam, muss ich sagen. Und dann noch
ja, so ein Skype. Ja, aber so ein Base-Chat, das ist so wie die 0900er oder 0800er Nummern oder was das auch seinerzeit war, die auf Tele 5 in der Nacht-Werbeschleife gelaufen sind, sowas in der Richtung ist. Ist das jetzt die digitale Version davon?
Nur kostenlos, glaube ich, ne?
Nur kostenlos auch noch.
Ja, ich glaube nicht, dass die das alle so einfach so das Geld rausfeuern dafür. Telefonstreiche gab es auch noch ein paar, die ich ganz gut fand. Dann ist noch so ein Typ vom Fernsehen eingeschlafen, auch ganz großes Kino.
Ja. Ganz großes Kino.
Wie lange bist du denn da hängen geblieben und hast du das angeschaut?
Ich sag ja, ein paar Stunden gingen dann schon in die Zeit und man sehnt sich direkt schon nach dieser unbefleckten Zeit zurück, wo man das noch nicht kannte eigentlich. Genau. Also von daher, danke, Andreas. Das ist ein Zeitfresser, ich hab's gelöscht dann quasi.
Ich will also da lag praktisch so ein Homer Simpson, oder? In so einem Feinripp-Unterhemd auf seinem Sofa mit so einem Pizzastück auf dem Bauch. Und das wurde von YouNow gefilmt und du hast ihm beim Schlafen zugeguckt, während die Kiste lag vor
so
ihm flimmerte.
Seitlich, ne? Mundoffen, da hätte eigentlich nur noch der Speicheltropfen so gefehlt. Dann wäre es nochmal ein Touch besser gewesen. Da muss er noch dran arbeiten, eindeutig.
Ich glaube, darauf haben alle gewartet, die dazu geguckt haben, dass da so ein Tropfen raustropft.
Aber ich habe bei Whispern noch ein ganz cooles Side-Project von denen entdeckt. Das ist so, das heißt Your Voice. Und da sind so kleine Videos, halt, die Leute einsenden und tun dann so Problemratgeber, wie sie mit ihrem Problem fertig werden, einfach nur posten. Auch viele, die ihre Depressionstipps da loslassen, fand ich ganz gut. Irgendwie ist ganz nett. Und außerdem habe ich noch zwei Alternativen, die ich seit geraumer Zeit mal genutzt hatte und gelöscht hatte. FNL, Fuck My Life, glaube ich. Und nachdem ich eine deutschen Version gesucht habe, ist das Beichthaus, wo Leute ihre anonymen Beichten loslassen.
Das Beichthaus? Das geht so, oh mein Gott.
Geht so beides in die Whisper-Richtung, nur mit Text. Aber es ist genauso zeitkillend. Habe ich auch deinstalliert. Jetzt bin ich wieder total unbefleckt.
Du bist wieder total fertig. Okay.
Ja. Deshalb. Ehrlich. Ne?
Überschall-Neuigkeiten.
Aber wir haben natürlich auch noch richtige Neuigkeiten, oder?
Ja, also die Leute von Affinity Designer haben eine neue App in Beta, die sich Affinity Photo nennt. Wer sich einigermaßen ein bisschen was zusammenreiben kann, kann sich schon mal ausdenken, wo es darin darum geht. Also es soll so ein bisschen ein Photoshop-Nachahmer sein. Hat auch wieder wie der Affinity Designer gute Ambitionen. Ist derzeit eben als fast offene Beta zu haben. Also man muss halt eine E-Mail hinschicken und bekommt dann eben einen Download-Link zugeschickt. Wie gesagt, ja, gute Ambitionen, schaut euch das an, auf jeden Fall weiterverfolgen. Wenn die Leute so weitermachen von, die Firma heißt nicht Affinity, aber wenn die Jungs so weitermachen, dann glaube ich, hören wir von denen in der Zukunft noch viel, viel mehr.
Das hört sich ja gut an, vor allem weil Photoshop kommt ja jetzt langsam ins Alter mit 25 Jahren. Das hat sich gerade gejährt, das Programmchen. Also von daher ist natürlich was Frisches im Stall auch mal ganz hübsch. Was Frisches gibt's auch, Patrick?
Ja, von den Prezi-Machern. Hört auf den klangvollen Namen Nutshell. Und ja, das kann so ein bisschen, ne, so wie die Retro, ne, wie heißt sie nochmal? Die Redo-App, die Andreas, die auf der Keynote so gehypt wurde, die auch in der Videofolge war. Redo-App, glaube ich.
Replay.
Replay, hei, da ist es. Ja, nur ihr könnt halt dort noch kleine Grafiken mit einbauen. Das ist eigentlich wie Prezi, nur halt das Endziel ist so ein kleines Video, was ihr haben könnt. Und ist halt darauf ausgelegt, dass ihr eure Home-Movies, eure eigenen kleinen Aufnahmen mit Bildern kombinieren könnt und da noch ein bisschen Text dazu macht und Grafiken. Das ist eine ganz nette Idee, kann man mit rumspielen.
Ganz so schnuckelig. Ganz schnuckelig wird auch die Apple Watch, die ja jetzt immer näher rückt. Aktuelle Gerüchte sprechen von März bzw. April, was die erste Auslieferung anbelangt. Und obwohl ich ja in der Folge seinerzeit gesagt habe, ich werde mir keine von den ersten Modellen kaufen, bin ich dann doch jetzt ziemlich nah dran, mir dann doch eine zu kaufen. Schauen wir mal, was passiert. Auf jeden Fall wird schon wild drüber spekuliert, wie viel werden in der ersten Charge produziert und wie verteilt sich das Ganze über die verschiedenen Modelle. Nochmal als Erinnerung, es gibt das Einsteigermodell, ist die Sportedition und ganz oben gibt es dann die Goldedition und dazwischen hat es dann nochmal so eine Lifestyle-Edition. Das unterscheidet sich im Wesentlichen im Gehäuse, aber eben auch an den verschiedenen Bändern, die dann zur Verfügung stehen. Das Wall Street Journal, das normalerweise recht gut informiert ist, was Apple-Gerüchte anbelangt, prognostiziert ungefähr 5 Millionen Stück, die produziert werden sollen für das erste Quartal, also das, was dann ab April ausgeliefert wird. Und davon soll die Hälfte entfallen auf das Sporteinsteigermodell und doch eine ganze Million auf das Gold Edition Modell. Das hat dann den John Gruber gleich mal dazu bewegt, das durchzurechnen, wie viel das denn bedeuten würde an Umsätzen. Und es wäre dann so, dass die kleinste Stückzahl, also in diesem Fall eben, dass die Gold Edition mit 5 Milliarden US-Dollar pro Quartal also den signifikantesten Umsatz machen würde. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das so? Bestätigen sich die Gerüchte, was den Umfang dieser Charge anbelangt und auch, was sind die tatsächlichen Preise? Momentan wird relativ fundiert spekuliert, dass also die Gold Edition mit Sicherheit zwischen 7.999 Dollar und 9.999 Dollar sich bewegen wird, weil schlichtweg das Gold, das ja 18 karätig sein soll, für das Gehäuse schon so viel Gewicht auf die Waage bringt, dass die Materialkosten schon entsprechend hoch sein werden. Einstiegspreis wird bei 349 Dollar sein für die Sportedition. An die werde ich mich auch halten übrigens, wenn ich es dann
weil
tue.
Weil das die leichteste ist, oder was? Aber die überhaupt noch tragen kann.
Genau, und es gibt ja dann auch beliebige Gerüchte, dass also irgendwelche Safes eingebaut werden sollen, Spezial-Safes in die ganzen Apple Stores und hast du nicht gesehen. Ach so. Also ich bin mal gespannt, ob sie da wirklich ganz reinsteigen klar in den Luxusbereich und sagen, hier hast du eine Golduhr für 10.000 Dollar. Der Patrick ist auf jeden Fall schon ganz scharf.
Ja, vor allem habe ich auch so einen Bericht gesehen von einem, der halt einen mutmaßlichen Apple-Mitarbeiter in der U-Bahn gesehen hat, der schon auf seiner Apple Watch rumgespielt hat. Und der kam dann zum Schluss, ich brauche sie zwar nicht, aber es ist halt so ein Gerät, wenn du es siehst, dann willst du es auch unbedingt haben und bla bla bla. Was ich mir auch denke, das ist wieder dieser typische Hype und so. Schauen wir mal, ich bin im Moment noch gar nicht heiß drauf, muss ich sagen.
Ja, wie aber gesagt, bei mir steigert sich das schon. Bei mir steigert es schon schlimm.
Auf die ersten mundwässernden Aussagen von unserem Co-Piloten hier.
Genau.
Naja, hier was viel Besseres als Apple Watch. Iftetetete hat ja jetzt hier sein App-Sortiment aufgespaltet. Zum einen halt heißt die Standard-iOS jetzt If, ganz schlicht und kurz. Hat einen kleinen refreshten Look, aber das etwas Interessantere ist die Do-App. Das ist so eine Art Mini-Launch-Center Pro. Da hat man einen großen Bildschirm, da kann man draufdrücken und eine Action triggern. Zum Beispiel halt, sende mir meinen Standort per E-Mail oder irgendjemand anderen oder schalte den Kaffeeautomat ein. Und insgesamt könnt ihr drei von so Do-Buttons konfigurieren, die ihr dann mit einem Swipe wechseln könnt. Alles Fullscreen. Also so, was mit Launch Center im Prinzip auch schon ging. Von daher vielleicht für Leute interessant, die halt keinen Launch Center haben oder ganz dringend so Dinge halt starten müssen.
Also ich muss sagen, ich habe es noch nicht kapiert.
Ich habe auch noch nicht ganz kapiert. Ich kann zwar dieses, ja, wir spalten das jetzt auf, verstehen, weil das machen ja gerade alle Großen. Ich glaube, IFT ist noch nicht ganz so groß, aber gut. Aber diesen Appeal von diesen einzelnen Apps habe ich jetzt auch noch nicht verstanden. Ich habe sie mir mal runtergeladen und dann halt so mir überlegt, warum habe ich mir die jetzt installiert eigentlich? Braucht doch kein Mensch. Und dann wieder runtergeschmissen. Also,
ist vielleicht so ein Einsteiger-Ding. Einsteigerfreundlich coole Rezepte präsentieren und den Leuten erstmal zeigen, hier, das und das kannst du mit Home Automation machen. Ne?
Ja, aber wenn ich Rezepte präsentieren will, dann werde ich Koch.
Ja, mei, da hast du natürlich recht.
Ja, mei, ja, mei, ja, mei. Was ja auch ganz groß aktuell durch die Gerüchte Küche, wo wir beim Kochen sind, sich bewegt, ist das Apple Odo. Es gibt also diverse Gerüchte, dass Apple sich momentan darin versucht, ein Auto zu bauen, das iCar oder wie auch immer wir das dann nennen wollen. Und zwar ist das Ganze so ein bisschen nach oben gekocht, nachdem also Apple versucht, diverse oder auch erfolgreich versucht hat, diverse Ingenieure von anderen Unternehmen abzuwerben, die eben entweder im Akkubereich oder eben direkt auch in der Automobilindustrie sich befinden. Und das ist also sehr aufgeschlagen in Silicon Valley. Es wurden auch ein paar lustige Bilder gepostet. Das sieht aus, als wenn irgendwie ein Voyager mit fünf Carbon Fiber Didgeridoos auf dem Dach durch Palo Alto fährt. Also das Auto kann es nicht sein. Es gibt aber Gerüchte, wobei es sich um einen Minivan handeln würde, an dem sie arbeiten würden. Also es ist spannend, gibt natürlich viel Diskussion darüber, macht das überhaupt Sinn? Wieso bauen die jetzt ein Auto? Es gibt dann wiederum Leute, die mutmaßen, die werden irgendwann Tesla kaufen und tatsächlich da voll in in den Bereich einsteigen. Aber man muss sich natürlich fragen, wo kann Apple noch weiter wachsen, und vielleicht ist es auch nur eine Ablenkung, damit sie einfach in Ruhe mal ihren Apple TV fertig bauen können und sich alle so lange Sorgen über dieses Auto machen.
Da ist mir eben auch ein bisschen was so eingefallen. Also ich sehe das im Prinzip genauso wie du. Wo kann Apple jetzt noch wachsen? Ja, und wenn man so schaut, was Apple so die letzten Jahre gemacht hat, die haben immer versucht, so ein bisschen, also sie haben verstärkt versucht, irgendwie den heimischen Markt wieder so ein bisschen zu verstärken irgendwie, also die Produktion nach Amerika zu bringen und so weiter und so fort. Und viele Motorenwerke sind ja in Amerika. Und wenn sie halt so viel Geld haben, das Ding ist halt, es ging irgendwie auch das Gerücht darum irgendwie, ja, sie haben jetzt so viel Geld, dass sie sich Ford und General Motors gleichzeitig kaufen können, einfach mal so.
Naja, locker.
Und eben locker. Und das Problem ist halt, wenn halt Apple hergeht und so eine große Firma kauft, dann ist für alle Konkurrenten klar, ah, okay, die bauen ein Auto.
Ja.
Das heißt, die können jetzt nicht einfach hergehen und das machen, weil Google zum Beispiel dann sofort hergeht und Gott, was weiß ich, wie viel Millionen Euro in dieses Thema reinsteckt, um dann eben dort die Entwicklung fortzutreiben. Was ölst du mich denn an hier?
Ja, apropos Google und Autos, da hat mein Lieblings-Internet-Comic-Typ, ihr Oatmeal, der hat eins von Googles Roboterautos Probe fahren dürfen. Das sind diese selbstlenkenden Autos, die total die Strecke alleine fahren für dich. Eigentlich ganz cool, mache ich mal in die Shownotes, hat er auch so gesagt, ja gut, es wird wahrscheinlich nie rauskommen, weil die Bevölkerung sagt, sobald irgendein blinden Hund mal über die Tatze gefahren kriegt, dann, ja, ist die Geschichte mit automatischen Autos sofort vom Tisch.
Ja, ja, ich denke, das halte ich für sehr realistisch, dass wir diese selbstfahrenden Autos tatsächlich auch bekommen. Das mag vielleicht noch 5 bis 10 Jahre dauern, aber ich bin mir relativ sicher. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Apple im Autosegment mitspielt. Ich stimme dir auch zu, dass sie sicherlich jetzt nicht keinen General Motors kaufen oder Mercedes-Benz. Was wollen sie auch mit dem ganzen Ballast in Anführungszeichen? Ich glaube, diese Firmen tun sich extrem schwer, selber sich zu disrupten oder innovativ sich selber zu kannibalisieren. Das sieht man ja, wie schwer sie sich damit tun, mit Tesla klarzukommen und der ganzen Elektroauto-Geschichte. Von daher ist es sicherlich, wenn sie was machen, ratsam ist, da aus dem Seiten aus reinzugrätschen und alle sich dann wieder wie immer überrascht tun, was machen denn jetzt diese Telefonfuzzis hier.
Ja? Genau, also das ist im Prinzip so die Chance, die ich halt da sehe, die auch als realistisch rein vom Geschäftlichen her Sinn machen würde.
Also wir halten euch natürlich hier als Apple Rumor Blog, sage ich schon, als Apple Rumor Pod und Videocast auf dem Laufenden. Wir haben ja Quellen in Cupertino, von denen andere nur träumen. Vor allem Patrick kennt da natürlich den einen oder anderen Bagel-Verkäufer und wir halten euch natürlich da auf dem Laufenden.
Natürlich.
Bagel, das sind die Brötchen mit Loch, ne?
Exakt.
Total lecker. So, noch nie eingegessen.
Oh, ich
immer nur die Proben zugeschickt bekommen und weggeworfen, weil den Flug überstehen sie meistens nicht gut.
Gut, dann kommen wir doch mal hier zum Thema.
Ja.
Da haben wir.
Let's log.
Let's log genau.
it. Da haben wir nichts.
Let's log it. Slog it. Ja. Thema Live-Logging. Wo fange ich da am besten an? Ich fange mal bei Slogger an. Slogger war oder ist eine Ruby-Anwendung, die man auf der Kommandozeile bedienen muss, von unserem geliebten Freund Brad Terpstra. Und was Slogger gemacht hat, war eigentlich ziemlich großartig. Und zwar kann man eben seine sozialen Accounts, Twitter, Facebook, aber auch andere, eben so Instapaper, Runkeeper, also alles, was social-mäßig, GitHub, Goodreads und so weiter, man online macht, konnte in Slogger ein Plugin haben und dann quasi da die diversen Aktivitäten abgreifen. Das lief total gut und hat die diversen Einträge dann eben in Day One reingeschrieben. Allerdings hat letztes Jahr, beziehungsweise Ende vorletztes Jahr, Slogger angefangen, keine Updates mehr zu bekommen, keine Bugfixes vor allem mehr. Mit OmniFocus 2 war es dann irgendwie auch aus. Diverse andere Dinge gehen inzwischen nicht mehr, bis bei mir dann eben Slogger überhaupt nicht mehr ging. Und ich habe mich dann eben so ein bisschen umgeschaut, was es da für Alternativen gibt. Und da werde ich jetzt kurz mal darauf hinausgehen. Ich habe mir
Bevor du da einsteigst, ja. Andreas, wieso live logst du? Sind das,
ach so,
Erinnerungen, das die du später mal rauskramen möchtest? Oder ist es im Grunde so eine Art Protokoll, dass wenn dir mal einer daherkommt und sagt, hier, da hast du aber mal so oder so gesagt, dass du sagst, nee, ich habe hier das und das gesagt. Wieso live logst du?
Genau, also mich interessiert irgendwie mal einfach mal aufgenommen zu haben, was habe ich denn da alles überhaupt gemacht? Mhm. Um überhaupt mal eine Chance zu haben, visualisieren zu können, was denn eigentlich so in meinem Leben genau abging.
Okay.
Genau das ist eben ein Problem, was Slogger hat, sehe ich genauso. Die Slogger nimmt nur auf, was du gemacht hast, aber du kannst nichts mit den Daten wirklich anfangen. Also was sagt dir das, wenn du auf GitHub 100 Commits an einem Tag gemacht hast? Da gibt es hoffentlich bald irgendwie jemanden, der da was macht, der da so einen Slogger baut, wo dann eben auch die Auswertung deiner sozialen Aktivitäten irgendwie eine Rolle spielt, wo du zum Beispiel anschauen kannst, du hast letztes Jahr um die 50 Artikel auf Instapaper gelesen zum Thema Sales.
Ja, also ich denke gerade die Auswertung der Daten ist, glaube ich, wahrscheinlich das Interessanteste. Und es gibt ja auch, das müssten wir mal für die Shownotes raussuchen, werden wir der Redaktion nachher mal übergeben. Es gibt ja auch diesen Kerl, der jetzt seit ein paar Jahren immer seinen persönlichen Jahresabschlussbericht publiziert mit diversesten Statistiken von wie viel Kaffeetassen er getrunken hat, wie viele Schritte er gelaufen hat und so weiter und so fort. Der ist dann auch super grafisch aufgemacht. Aber ich glaube, also am Logging, wenn mich was interessiert, dann ist es tatsächlich so ein bisschen die Datenanalyse. Und da hat mich bisher, muss ich sagen, bei Slogger halt auch gestört, dass bis auf das Vollpumpen von Day One, was eigentlich wirklich mehr so meine Tagebuch-App ist, kommt nicht viel bei rum. Ja, also du hast unstrukturierte Rohdaten und dann was? Ja.
Genau, das ist eben das Problem, das Slogger einfach hat. Das ist auch von vornherein nicht darauf ausgelegt gewesen, sondern einfach nur das pure Sammeln einfach mal haben. Und Brad hat ja auch selber mal gesagt, dass er irgendwie vielleicht an einer kommerziellen Version von Slogger arbeitet, aber bisher ist da halt nichts passiert.
Also ja, mussten Alternativen her.
Natürlich auch.
Genau, müssen Alternativen her. Ich habe mich jetzt erstmal eben damit beholfen. Irgendwann letztes Jahr, Mitte letztes Jahr, Ende letztes Jahr sowas, auf Basis von IFT einen Slogger zu bauen, der im Prinzip, also IFT ist ja Slogger im Prinzip, nur halt schön grafisch, kannst du schön zusammenklicken und speichert dann im Prinzip immer nur einfach eine Textdatei in Dropbox ab. Beziehungsweise er fügt da eben Text hinten an die Textdatei. Und es funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Im Prinzip ist es das Gleiche wie Slogger auch. Erstmal nur sammeln. Hat aber jetzt noch diverse andere Vorteile. Also der technische Overhead, den man selbst verwalten muss, ist echt klein. Also IFT kann man bedienen, finde ich.
Mhm, ja.
Und das
vor
Einzige,
allem
was
musst du dich auch nicht um die APIs scheren, was ja auch genau nicht eine Sisyphus-Arbeit ist.
Das meine ich eben. Also bei Slogger musstest du oft noch irgendwie hergehen, einen Developer-Account irgendwo anlegen und dann da einen API-Key generieren, damit du da überhaupt mal Zugriff drauf hast und auf deine Daten und so weiter und so fort. Und das hast du bei IFT halt nicht. Dafür hast du dann aber auch keine Möglichkeit, irgendwie überhaupt an deine gesamten Daten ranzukommen. Aber das ist ein anderes Problem, finde ich. Das Live-Log, also wirklich das aktive Generieren von Daten, das funktioniert ziemlich gut. Wie gesagt, das hat eben auch diverse Vorteile. Wenn IFT einen Channel hat, dann kann man den sofort wieder benutzen. Und weil halt IFT das größere Team hat, gibt es mehr Channels. Und das ist schon auch schön. Genau, ich habe das eben verbloggt. Könnt ihr euch durchlesen und dann auch voll to cool mit Live-Loggen. Ein paar habe ich nicht ausgeschrieben, von denen dachte ich mir dann einfach, das ist selbsterklärend, wie das funktioniert. Einziger Nachteil bei der ganzen Sache mit IFT, das möchte ich kurz noch ansprechen, ist, sind zum Beispiel so Channels wie YouTube. Bei YouTube ist es so, die ändern ihre API irgendwie alle Nase lang. Man hat gerade das Gefühl, als möchte Google verhindern, dass irgendjemand diese API überhaupt benutzt, außer sie selber. Ja, warum nur? Ja, okay. Auf jeden Fall, dieses IFT funktioniert mit YouTube nicht besonders gut. Also ich habe mir mit IFT zum Beispiel ein Ding gebaut, Rezept heißt es ja leider, mit dem quasi immer, wenn ich einen YouTube-Film, als Watch Later markiere, dann soll es mir den quasi eben als in diesen Slogger reinhauen.
Ja. Yeah.
Und das funktioniert mal einen Monat überhaupt nicht und dann mal wieder und so. Und ach, das ist echt irgendwie ein bisschen ätzend.
Haust du die ganzen Daten denn eigentlich in ein File rein oder generierst du mehrere?
Das sind lauter Einzelne.
Okay.
Und Spreadsheet oder?
Genau, das ist eben das Schöne daran, wenn du es selber machst, dann kannst du ja den Text angeben, der dann quasi in diese Datei reingeschrieben wird. Und da habe ich mir einfach kurz eine einigermaßen, wie sage ich denn, konstante, kohärente Syntax überlegt, wie es denn auszusehen hat in Markdown.
Mhm.
Also sprich irgendwie 4 Minusse, damit halt Horizontal Line und so und dann halt irgendwie Eintrag, URL und was ich halt so an Metadaten von dem Ding bekomme, Datum noch irgendwie dazu. Das halt eben über die verschiedenen Rezepte gleich ausschaut.
Und das heißt, du schreibst dann jetzt demnächst irgendwann den Parser, der dir wirklich aus diesen Daten dann irgendwie mal illustriert, was so
das,
passiert.
Genau, das wäre zum Beispiel vielleicht so ein nächster Schritt. Oder ich gehe nochmal das Slogger-Thema an. Da gibt es nämlich auch Entwicklungen von Leuten, die ich kenne, die sich da hingesetzt haben und gesagt haben, ja, Slogger fand man schon ganz gut. Das können wir nochmal neu schreiben und das nochmal neu anpacken. Und vielleicht gibt es da auch dann mal ein Kickstarter-Projekt zu dem Thema.
Kickstarter. Also ich habe zwischenzeitlich hier, die Redaktion hat mir das reingereicht. Das kann man gut auch auf unserem YouTube-Kanal sehen, wie hier die junge Dame gerade reinkam. Also es ist Nicholas Feltron, heißt der liebe Kerl. Der macht jetzt schon seit, lass mich lügen, der macht schon seit 2005. Erhebt er also jedes Jahr seine Daten und zwar in einer unglaublichen Tiefe. Die Reports selbst sind eigentlich zu kaufen. Die sind auch wirklich fantastisch illustriert und da hat er wirklich, denke ich, da ist auch noch einiges an Inspirationen drin, Andreas, was man denn so alles ermessen kann, zum Beispiel, wo man wie oft mit seiner Mutter war.
Definitiv, definitiv.
Muss er dir überlegen. Also Nicholas Felton ist in den Shownotes, die ihr wie immer auf der übercast.com/podcast/24 findet. Ist das richtig, Patrick?
Ich muss es jetzt nur verifizieren.
Also ich habe ja hier stehen 23, aber ich kann das natürlich auch ganz einfach überprüfen. Ernsthaft, ich hätte gedacht. Komm, latsch von Seite.
Okay, das ist die 24, ja? Scheiße, ich hätte ihn fragen sollen, weil hätte er wieder voll daneben gelangt, weißt du? Ach, schade.
Ah. Wenn hier auch im Trello dick 23 drüber steht, da kommt man ja durch.
Ich glaube aber, ich habe den Channel in Slack aber schon 24 genannt. Ich glaube, wir haben nur vergessen, den Channel vom letzten Mal zu archivieren.
Sei es drum.
Der wollte da mich absichtlich aufs Glatteis führen. So sieht das nämlich aus. Ihr wusstet, der hat Sven, heute mal Trello auf.
So ist es. Weiter im Thema.
Schlecht Gewissen.
Es gibt in diesem Live-Logging-Thema gibt es auch noch weitere Entwicklungen. Und zwar möchte man ja vielleicht auch so wissen, was man denn so tagsüber so gemacht hat, wo man denn rumgelaufen ist zum Beispiel. Da fällt einem der Narrative Clip ein. Der Narrative Clip ist eigentlich ziemlich cool. Das ist so eine wirklich winzige kleine Kamera, die kann man sich einfach anstecken. Kostet Dollar Geld. Und,
149
genau.
Dollar.
Genau, es ist nicht super billig, aber es ist auch nicht super teuer. Kann man sich also mal leisten. Und was das Ding macht, ist im Prinzip einfach nur in regelmäßigen Abständen ein Foto machen. Also da, wo es halt gerade ist, macht es ein Foto. Und später kann man das eben auf dem Rechner überspielen und so kann man dann eben über den Tag verteilt sozusagen eine Bilderserie generieren.
Ja, das ist auch nicht wenig. Also es sind zwar nur 5 Megapixel, aber sie nimmt jede Minute 2 Fotos auf. Das heißt also, man hat dann am Ende des Tages so ein richtiger, ein Narrative-Clip. Haha.
Und das ist auch das Coole an dem Ding, dass es quasi den ganzen Tag aufnimmt. Eine andere Lösung, die es fürs iPhone gibt, das ist 1 Second Every Day. Es geht so ein bisschen in diese Richtung auch. Allerdings ist 1 Second Every Day eben dafür gedacht, dass man eben jeden Tag mal irgendwie ein kurzes Video macht und einfach mal aufnimmt, wo man denn gerade so war, so ungefähr. Jetzt zum Beispiel heute könnte ich mein iPhone einfach in die Hand nehmen und die App einfach mal kurz starten und hier eine Sekunde aufnehmen, hier vom Sven, wie er mir irgendwie was eben erzählt.
Zeit, du bist der Beste, du bist der Beste, bist der Beste.
Und dann mache ich hier Use Video. Und dann dauert es kurz.
Herrlich.
Und wahnsinnigerweise habe ich jetzt hier...
Memories forever.
Genau. Das Blöde, was 1 Second Every Day gerade hat, ist, dass diese Videos, obwohl sie nur eine Sekunde lang sind, mit der Zeit schon irgendwie relativ viel Speicher verbrauchen. Vor allem benutzt die App leider die Camera Roll. Mm. Sprich, man darf seine Videos, die man hier in 1 Second Every Day hat, nicht importieren in iPhoto oder Aperture oder was auch immer man für eine Fotoverarbeitung nimmt und dann vom Telefon löschen. Und sie arbeiten aber gerade irgendwie an einer Off-Phone-Backup- Lösung, also irgendwie cloudmäßig irgendwas und vielleicht mit Dropbox, vielleicht mit irgendwas anderem. Aber ja, das ist gerade ein Problem und da arbeiten die eben dran.
Daily. Aber sag mal hier also das finde ich ja schon mal ganz cool. Momentan ist ja auch wieder der Trend, haben ja einige der großen Bloggerchen wieder angefangen. Hier Mr. Hackett von 512 Pixels und der Herr Brooks vom Brooks Report. Oder Brooks Review, die machen ja jetzt hier jeden Tag ein Foto. Ich glaube, sie machen nicht dieses Ding, ich mache immer um 11 Uhr und 22 Minuten ein Foto, egal wo ich bin, sondern sie veröffentlichen jeden Tag ein Foto. Ist das was du dir auch schon mal überlegt hast, Andreas, dass du sagst, jeden Tag ein Foto?
Aber ich bin damit nicht wirklich hundertprozentig warm geworden. Das erste Mal, wo ich das versucht habe, boah, das ist jetzt auch schon wieder 3 oder fast 4 Jahre her, mit meiner damaligen Freundin halt so ein passwortgeschützten Tumblr. Und da eben quasi jeden Tag mal irgendwie ein Foto hochladen. Aber ja, das ist halt so ein, hey, cooler Vorsatz fürs neue Jahr, so ungefähr. Ja, das fängst du mit viel Energie an und das flacht dann irgendwie ab.
Und ich bin mal gespannt, ob die beiden Herren da auch noch nach dem Februar auch noch mit am Start sind. Ne? Das ist immer so das Ding, ja.
Das machen die auf ihrem Blog oder was? Ich hab lange nicht
mehr. Die twittern das. Ich glaube, der Steve Hackett veröffentlicht das über diese Publishing-Funktion von Day One. Ja. Und der Herr Brooks hat extra eine URL mit was weiß ich, WordPress-Schnickschnack dahinter aufgemacht. StudioBrooks.com. Allerdings sind die Bilder nicht so gut, dass ich da jetzt Studio davor schreiben würde. Aber so ist er halt, der Benjamin.
Als auf die Hauen, ja. Ja, ich mache das übrigens seit Mai 2012, also so seit fast 3 Jahren.
Wow.
Versuche ich täglich ein Foto zu schießen von mir. Hab aber erst, wenn ich so auf die App gucke, 632 Fotos. Aber ist trotzdem eine ganze Menge, wenn man sie sich anguckt. Und ich benutze dazu Daily, was Andreas eben gerade nochmal so angesprochen hat. Und die tun die Bilder ja, so in der App verwalten eigentlich. Und man kann sie dann auch extra in die Camera Roll speichern, was ich vielleicht mal abschalten sollte, aber naja.
Und wie, was ist das Besondere daran? Die erinnert dich halt, oder was ist, warum brauche ich jetzt die App anstatt einer Erinnerung und der normalen Foto-App vom iPhone?
Naja, also die Apps, die sowas können, am Anfang hatte ich Everyday, das habe ich dann irgendwann aufgegeben, weil der das einfach nicht abgedatet hat.
Der ist nicht mehr, glaube ich, immer noch nicht
abgedatet ist. Ja, die hat halt hier so Bälkchen, die kannst du dir dann einrichten und dann siehst du hier oben, wo sich das V kreuzt halt, da kommen meine Augen hin und unten, wo der Balken ist, kommt mein Mund hin und dann sieht es halt immer gleich aus und so.
Ach so, das heißt, du hast in 30 Jahren dann diese geile Timelapse-Geschichte, wo man dann sieht, wie du immer besser aussiehst über die Jahre.
Vom Adam genau Swinton, das den Ding kennen ist wir das. Auch irgendwo her, oder?
Ja, das sagt
ich weiß irgendwas. Nicht. Auf jeden Fall war es schade, weil er halt gesagt hat, wenn man so nachgefragt hat, mal ja, kommt da ein Update? Ja, ich bin wirklich kurz davor. Und der im Prinzip war halt überhaupt nicht kurz davor halt.
Okay, schade. Ja, die Jungs von Dew, die waren ja auch sehr lange still, aber die liefern halt immer noch, ne?
Tja.
Mhm. Die liefern. Ja,
wer liefert, der liefert. Gut, aber dann können uns ja die lieben Hörer auch noch mal ein bisschen was zum Besten geben für den Falle, dass sie Ideen haben zum Live-Loggen, oder, Patrick?
Ja, weil ich tue nicht so wirklich Live-Loggen, will aber doch ein paar Sachen loggen. Und meine Anforderungen wären so einfach so, dass man die Kategorien selbst wählen kann, zum Beispiel Taillenumfang, wenn ein Mann abnehmen will, total interessant, Taillenumfang. Wird eigentlich nirgendwo bei den Großen irgendwie unterstützt und die grafische Aufbereitung, falls ihr da irgendwas kennt, was eventuell ein Backend hat, nett aussieht, was man so nutzen kann oder eine API, wo man sich das selbst schnipsen kann, habe schon überlegt, Ifit und Google Spreadsheets und dann daraus irgendwie noch einen Graph zu generieren oder so, aber wenn es da irgendwas Vorgefertigtes gibt, ne, das ihr zufällig wisst, liebe Hörer, dann tickert mich an und ich probiere das sofort aus. Ich habe selbst ein bisschen bei GitHub gewühlt, aber nichts wirklich gefunden.
Wie erreicht uns denn die mitteilsame Hörerschaft?
Ja.
Schieß mich tot, @derübercast.com.
Ja. Oder flugdeck@derübercast.com.
Punkt.com. Oder @derübercast auf Twitter.
Genau.
Ja, also lasst was von euch hören. Lasst was von euch hören.
Kontaktformular haben wir ja auch noch. Mensch.
derübercast.com/Kontakt. Wahnsinn. Ist es auch wirklich Kontakt, nicht Contact?
Nee, das ist natürlich eingedeutscht. Wir sind ja jetzt nicht mehr hier bei Squarespace oder so. Wo man das natürlich nicht machen kann. Doch, kann man.
Kann man. Gut, aber wir sind ja immer noch bei einem Podcast, also wollen wir mal übers Podcast hören sprechen. Das dürfte unseren Hörern ja gänzlich unbekannt sein, das Thema Podcast. Deshalb kurze Einführung. Drei Deppen sitzen im Flugzeug, vorne im Cockpit mit Mikrofonen ans Gesicht gebunden per Duct Tape und werden nehmen sich dabei selbst auf, wie sie also miteinander sprechen. Das kann man dann im Internet herunterladen und anhören und auf iTunes 5 Sterne vergeben und tolle Kommentare schreiben, den Flatter-Button drücken, bis einem der Finger glüht und so weiter und so fort. Spaß beiseite, ihr wisst natürlich, worum es geht bei Podcasts hören. Es gab die Woche eine sehr interessante Diskussion online, die losgetreten worden ist von The Verge, die sich immer mehr so ein bisschen zum populistischen Lifehack-Magazin, Online-Magazin entwickeln und jetzt also postuliert haben, man solle doch unbedingt aufhören, Podcasts in eineinhalbfacher oder höherer Geschwindigkeit zu hören. Das würde gar nicht gehen und der John Lagomarsiono, der das Ganze von sich gegeben hat, hat also als Beispiel eine Folge von The American Life zum Besten gegeben, wo eben die Pausen wirklich künstlerisch als auch inhaltlich unheimlich wichtig sind. Und die würden natürlich verloren gehen, wenn man da jetzt mit eineinhalbfacher Geschwindigkeit drüber galoppiert. Wir wissen natürlich nicht, in welcher Geschwindigkeit ihr den Übercast hört. Ist uns auch egal. Hauptsache, ihr hört ihn mindestens zweimal. Genau der Meinung ist eigentlich auch Marco Ahmed, der Macher von Overcast. Hört es euch an, in welcher Geschwindigkeit ihr auch immer wollt. Es gibt nicht so viele kunstorientierte Podcasts und ich glaube, dass man da sicherlich das ein oder andere Mal verpasst mag sein, aber generell bin ich schon auch ein Freund, mal die Geschwindigkeit ein bisschen höher zu stellen, wenn da so drei Hirnis über eineinhalb Stunden lang über irgendwelche Tech-Themen sprechen, weil Zeit ist Geld. Ich weiß nicht, wie viel Geschwindigkeit hört ihr?
Bei mir ist es so ein bisschen abhängig von der Art vom Podcast, den ich höre. Ich höre tatsächlich gerne einfach, aber eigentlich meistens irgendwie zweifach oder sowas. Höher schaffe ich meistens nicht. Ich finde nämlich, Hören mit höherer Geschwindigkeit erfordert dann auch irgendwie ein besseres Zuhören irgendwie.
Ja,
und wenn ich höre zum Beispiel total gern Podcasts, wenn ich Sachen zu Hause mache, wie zum Beispiel Putzen oder sowas Blödes, oder mal die Wohnung aufräumen. Und wenn du halt die Wohnung aufräumst, dann hast du irgendwie den Kopf die ganze Zeit voll, okay, jetzt habe ich die 4 Jogginghosen gefalten, wo kommen denn die Jogginghosen hin? Als nächstes mache ich dann die Jogginghemden und dann, wenn ich die Jogginghemden habe, die Handtücher darf ich nicht vergessen. Oh, wieso ist jetzt hier ein Handtuch dazwischen? Hey, ich habe noch die Socke von letzter Woche gefunden. Und dann hast du halt in kurzer Zeit total viele Gedanken irgendwie, während du diesen Podcast hörst und kannst dich schon gar nicht mehr drauf konzentrieren, so genau.
Also gerne einfache Geschwindigkeit.
Deswegen genau, bei so Putzsachen irgendwie einfache Geschwindigkeit oder was hilft, ist irgendwie den Podcast, das Hörerlebnis näher an die Ohren bringen, also irgendwie dann quasi das iPhone mit sich rumschleppen und dann so hören, das funktioniert dann wieder besser in einer höheren Geschwindigkeit. Aber draußen jetzt, wenn ich zum Beispiel auf dem Fahrrad bin, auch zweifach, anderthalbfach oder sowas. Also ich finde, genau, anderthalbfach oder 1,25-fach geht halt, das ist schon auch schneller als normal. Ja. Und das kann man auch, da kann man auch mal was verpassen irgendwie. Das ist nicht ganz so schlimm wie bei zweifach. Bei zweifach, boom, da verpasst du was. Und dann ist es aber schon so weit weg, dass du dieses Detail schon nicht mehr mitbekommen hast.
Bevor der Patrick jetzt einen zum Besten gibt in Sachen Geschwindigkeit, noch ein ganz heißer Tipp von dir, Andreas. Was ist der beste Putz-Podcast?
Natürlich der Putz-Podcast von der Annette, glaube ich. Ich habe den Namen gerade vergessen, aber es gibt eine Freundin von mir, die macht tatsächlich einen Putz-Podcast.
Links in den Shownotes. Also
es gibt nichts, was es nicht gibt.
Ja. Aber die Frau ist auch cool drauf, also die kommt irgendwie hier vom Bodensee oder so in der Nähe und ja.
Patrick, wie schnell darf es bei dir sein?
Also ich habe ja auch jetzt mehr Podcasts am Start als früher irgendwie. Ich weiß auch nicht warum, ich weiß warum. Schreibe ich demnächst auch was drüber. Hey, wer hätte es gedacht? Auf jeden Fall hat das zur Folge, dass ich jetzt auch schneller höre mal. Zum Beispiel, wenn sich von irgendeinem Podcast, den ich gut finde, 3 Folgen angestaut haben. Bei Connected hatte ich letztens 3 und die habe ich dann auch tatsächlich in dreifacher sogar runtergebuttert, weil ich die quasi hinter mich bringen wollte. Und war jetzt nicht so der Supergenuss. Normal finde ich auch 1,5 ganz angenehm und noch Marcos Smart Play von Overcast dazu, was ich großartig finde, weshalb ich meinen eigentlichen Lieblingsclient nicht mehr nutze.
Ja.
2 dürfen auch manchmal sein.
Was mich interessieren würde, wäre, wie seht ihr eigentlich so allgemein die Qualität und die Menge des Contents, die man über so einen Podcast hört, versus irgendwelchen anderen Medien, wie zum Beispiel einem Hörbuch. Also findet ihr, bekommt die gleiche gute Information wie irgendwie aus einem Buch?
Ja gut, ich meine, das kommt auch an, was du für ein Buch meinst, ne? Weil es gibt ja so Bücher, so ein richtig schöner Roman und so, den genieße ich natürlich voll, da gehe ich voll drin unter. Podcast ist eher so leichte Unterhaltung sozusagen. Ist so der, wenn Podcasting ein Hörbuch wäre, dann wäre das so der Mario Barth quasi. So. Nicht, dass der mich jetzt unterhält, aber so, es ist eher so die Amüsierschiene für mich, finde ich. Ja, also ich höre Podcast nicht wegen Content.
Also wenn ich das auch ähnlich vergleichen dürfte, ich habe weniger die Tendenz, beispielsweise mir Sach- und Fachbücher. Sach- und Fachgeschichten als Hörbücher anzuhören. Ich habe jetzt seit, glaube ich, Anfang des Jahres mal ein Abo bei Blinkist abgeschlossen, was eigentlich ganz lustig ist. Die fassen nämlich Sach- und Fachbücher in so 15 bis 18 Minuten Segmente zusammen zum Lesen. Die gibt's aber auch zum Hören, wenn man möchte. Ich lese sie aber meistens und ich muss einfach sagen, die meisten Bücher, ich habe jetzt auch mal ein paar Zusammenfassungen gelesen von Büchern, die ich schon kannte, treffen es voll aufs Auge. Ne? Also das heißt, bei solchen Sachgeschichten nehme ich im Grunde auch das Äquivalent des zweifachen Speeds und pumpe mir das rein, während ich bei der Unterhaltung im Sinne der Fiktion auch eher zuhöre, genieße die Feinheiten, die Wortspiele, ähnlich wie bei der Übercast, mir ganz in Ruhe anhöre.
Ja, ich höre uns ja auch immer auf einfacher Geschwindigkeit.
Und das dann auch mehrfach.
Also.
Nee. Wunderbar. Ja, aber
beim zweiten Mal, da höre ich nur noch so probemäßig rein, ob denn der Export auch wirklich jetzt geklappt hat. Und dann kann man es hochladen. Und dann höre ich es mir da nochmal ein bisschen
an. Hat Apples App eigentlich zweifache Geschwindigkeit?
Nee, eben nicht. Deswegen benutze ich die nicht.
Nicht? Oh.
Also es geht auch, was ich auch mal getestet habe, ob du irgendwie über Apple Script irgendwie dem iTunes dann irgendwie sagen kannst, du spiel doch bitte das Ding schnell ab. Aber das geht nicht. Aber du kannst quasi hergehen und dann könntest hergehen über Apple Script, sagen, hier die Datei, öffne die bitte in QuickTime und in QuickTime, da spielst du sie halt irgendwie 2- oder 3-fach ab.
Da gibt es einen ganz einfachen Trick, wenn du iTunes benutzt und deine Podcast vorher runterlädst, da kannst du ja die Start- und die Endzeit oder die Startzeit auf jeden Fall einstellen. Die stellst du dann einfach auf kurz vor Ende oder in die Mitte und dann ist der Podcast auch nur halb so lang auf einmal. Ganz heißer Tipp von mir.
Ich bin echt super. Wahnsinnig. Ja, aber die Podcast-App ist die meistgenutzteste App, jedenfalls wenn wir gerade mal in die Übercast-Statistik gucken. Die meisten von euch hören mit der Podcast-App und mit iTunes. Da verpasst ihr was und da werden wir jetzt gleich mal kurz drüber sprechen, wenn wir mal über die anderen verfügbaren Podcatcher oder Podcast-Clients sprechen. Für mich ist die Apple Podcast App sicherlich keine schlechte Applikation, möchte ich gar nicht sagen, aber ich muss sagen, das ist die Applikation, ich glaube, das habe ich schon mal vor langer Zeit gesagt, wo mir einfach das Abwenden von dem schönen Design am meisten wehgetan hat, weil da gab es in der letzten Version eben die Möglichkeit, sich das Tonband, wie es läuft, anzugucken in der Podcast App und das war einfach grandios schön.
Wow.
Aber ansonsten.
Ja. Und du hast sie auch lang benutzt?
Ne? Ich habe die lang
benutzt. Am längsten von uns, ja, ja, möchte ich sagen.
Ja,
also ich möchte nochmal explizit darauf hinweisen.
Aber wir wollen uns nicht so viel mit der Podcast-App beschäftigen, über die wir viel schimpfen können, sondern wollen den lieben Hörern mal ein paar Alternativen vorstellen, nämlich zum Beispiel Downcast, Andreas.
Das ich gerne benutze, es ist urlahm, es ist nicht die schönste App, aber Downcast ist an sich in der overall User Experience die unnervigste.
Für zeitlerische Standards.
Für meine Standards, genau. Also was ich zum Beispiel an Overcast und Instacast und Pocketcasts überhaupt nicht mag, ist, dass sie dir irgendwie ihre eigenen URL-Shorten aufzwängen und irgendwie auch dieses Teilen mit auf, also wenn ich jetzt da was teile und dann macht es dann einen Player, der dann genau dahin verweist, wo ich es geteilt habe. Ich brauche das nicht. Also es ist nicht mein, wenn ich was teile mit jemandem, dann ist es nicht mein Problem, die Stelle in dem Podcast rauszufinden, die ich demjenigen oder derjenigen eigentlich zeigen möchte. Ja? Oder?
Herrlich.
Also mal ganz ehrlich.
Das ist der Zeitalter, ja, genau. wie er lebt. So ist das. Ja. Ist mir doch egal, wo du den Podcast anhörst. Ich habe da irgendwo was drin gehört. Da hat einer was erzählt von irgendeinem Live-Vlogging-Ding, aber muss selber gucken.
Schon, aber ist.
Ja,
schon. Ja, ne, eben. Aber das ist ja, also weißt du, normalerweise, wenn ich auch einen. Es ist auch die Menge an Personen, die dieses Feature schätzen würden, die ich kenne, auch schwindend klein. Also ich kenne eine Person, die unglaublich viele Podcasts hört. Und ich denke mal, er fühlt sich jetzt auch angesprochen. Von dem ich weiß, dass er technisch so affin ist, dass wenn ich ihm wirklich die Stelle extra raussuche und schicke, dann weiß er das auch zu schätzen. Ja, dann sagt er, Andreas, Dankeschön, dass du auch extra die Stelle markiert hast. Alle anderen sagen sich so, oh, ach, das geht, ist ja nett. Aber brauchen tun sie es dann auch irgendwie nicht. Ja? Zumal irgendwie Sharen vom Podcast auch irgendwie so ein bisschen komisch ist. Weil wenn, dann shared man halt die ganze Episode mit jemandem, anstatt irgendwie nur eine Stelle. Ja? Da waren die
schon
30 Sekunden waren da drin, die waren total super, der Rest war nicht so toll. Hä?
Was? Wir haben schon ein, zwei Blogposts gesehen, die das genutzt haben, so die dann direkt Overcast-Link an der Stelle und so, und dann geht ja auch der Webplayer auf und so.
Also noch du weißt, Downcast wird vom Andreas genau, hauptsächlich Downcast geschätzt für die Einfachheit.
Einfachheit.
Ist aber auch wirklich gut. Solide.
Ist einfach eine solide App. Das ist kein Schnickschnack drin. Du kannst Playlisten machen, du kannst halt sagen, okay, die sind irgendwie smart, das Ding synkt über iCloud, mehr oder weniger. Je nachdem, wie halt iCloud gerade drauf ist. Ich meine, ihr kennt es selber. Man muss mal ab und zu mal das Gerät neu starten. Ja? Aber so an sich, wenn iCloud Sync funktioniert, also wenn die iCloud auf Apples Seite funktioniert, dann funktioniert auch die App. Super.
Ja.
Genau, also das mit den Playlisten ist total super. Man kann auch sagen, hier, wenn eine neue Episode kommt, auf dem einen Gerät, dann dort zwar als neu markieren, aber irgendwie nur als Stream. Das heißt, die Episode wird nicht runtergeladen und so weiter. Die App kann Video und Audio, was mir total wichtig ist. Es gibt eine Mac-App dazu, was mir jetzt nicht so wichtig ist, aber für Videos ist es manchmal schon ganz nett. Dieses ganze Social Sharing bla, das hat die App alles auch nicht drin. Du kannst halt diese Sharing Extension benutzen. That's it. Und
tja, also die Mac App, die würde ich auch am besten, am liebsten gleich mal vergessen. Kostet 9,99 die Mac App und die UI ist also ziemlich grottig.
Ich sage ja, ich habe ja nicht gesagt, dass es die schönste App ist.
Ja, auf iOS als Universal für 2,99 ist das okay und ist optisch, sage ich mal, so grob im iOS 7.8 Designrahmen. Ne? Aber
ja.
Ist natürlich kaum zu schlagen von meinem aktuellen Liebling, wobei ich sagen muss, ich finde auch ein paar andere noch ganz gut, aber ich bin Overcast-Freund, Overcast von Marco Arment, der ja auch mit Instapaper schon mal rausgefunden hat, wie man das so macht, Inhalte vorzuhalten für den geneigten Nutzer. Ist eine Universal-App für iOS und hat auch ein Web-Interface, was relativ gut ist, muss ich sagen, und auch sehr hilfreich ist, aber eben noch keine Mac-App. So eins der Signature-Features, wie man so schön sagt, vorhin von Patrick schon erwähnt, ist die das Smart Speed, das also eben ja, Pausen rausschneidet oder auch Geschwindigkeiten unmerklich erhöht, so dass man mehr gehört bekommt in derselben Zeit, möchte ich mal sagen. Dann gibt's noch die Voice Boost Funktion, die hebt die Stimmen an, was beim Übercast nicht notwendig ist, aber bei den vielen anderen schlecht produzierten Podcasts hilft es dann doch ein bisschen besser zu hören, was denn da gesprochen wird. Was mir am besten gefällt, ist eben die Idee dahinter, und da kommt auch dieses Web-Interface her, das ist eben im Grunde so ein kuriertes Podcast-Verzeichnis ist. Also es gibt auch so Starter-Packs, die empfohlen werden. Hier Technology-Podcast, das sind die 5, 6 Dinger, die du hören solltest. Comedy, Business, gibt es immer eben entsprechende Empfehlungen, und das finde ich schon relativ gut gemacht. Und gerade besprochen, das Sharen von Podcast-Episoden mit Timecode ist auch was nur bei Overcast, soweit ich weiß, möglich ist. Und das funktioniert auch sehr gut, wenn man wirklich jemanden an eine ganz spezielle Stelle schicken möchte. Das ganze Ding gibt es umsonst im Ei.
Instacast kann das auch.
Genau. Kann das auch. Okay, dann können wir das ja gleich noch verbessern.
Das stellt ja noch irgendjemand davor, der wird uns das dann noch genau sagen.
Genau. Also ja, Overcast 4,99 zum Freischalten aller Funktionen, aber für umsonst zum mal warm werden im App Store.
Was da auch wieder schade ist, weil der Marco hat da ja ganz generös, wie er ist, so Links von anderen guten Podcast-Client, eigentlich alle, die wir hier besprechen, drin gehabt. Die musste er jetzt entfernen, weil Apple ihn da drum gebeten hat, weil das irgendwie nicht geht aus ja, einem ganz super triftigen und einleuchtenden Grund.
Oh, das habe ich auch nie verstanden.
Aber finde ich schon cool, als Entwickler zu sagen, guck mal, hier sind noch die anderen Apps, wenn dir das hier nicht passt, dann probier mal die aus. Ne? Und jetzt darf er es nicht mehr. Interessant.
Ja, wie schon auch öfters mal hier erwähnt, war ich lange Zeit bei Pocket Cast, bevor ich auch Overcaster geworden bin, weil ich finde das Pocket Cast Interface immer noch viel schöner. Ist so eine Grid-Übersicht. Ne? Wer keine Listen mag, das ist alles super in einem kleinen Grid mit Vorschau von den Covers der verschiedenen Podcasts, fand ich super. Kann eigentlich auch alles, was die anderen können. Also ich finde wirklich, die haben ja alle so fast dieselben Features, bis halt auf jetzt Overcast mit dem Smart Play. Aber halt, wie Andreas schon gesagt hat, so ein bisschen von der Bedienerfreundlichkeit unterscheiden sie sich doch wesentlich, sage ich mal. Und Pocketcast war mir da auch noch sehr angenehm. Downcast wäre es halt bei den Listen-Apps gewesen, weil habe ich auch eine lange Zeit benutzt, weil es so einfach zu bedienen ist und weil man es ohne viel Extras gut benutzen kann. Und das wäre halt bei Pocket Cast ist das auch der Fall. Nur die UI sieht anders aus. Ich wollte es jetzt mal erwähnt haben.
Ja, das Signature-Feature sehe ich gerade bei Pocket Cast ist, dass es eben ein Sync zwischen iOS und Android gibt. Also sollte ihr aus irgendeinen Gründen hier mal auf dem iPhone hören und da mal auf eurer auf eurem Samsung-Gerät, dann ist das natürlich sozusagen hier das Ultimo.
Ja, die haben wie der Marco auch ihre eigene Sync-Engine am Start. Da. Ich weiß gar nicht, ob man bei Overcast iCloud auch angeben kann oder ob das alles über den Account geht.
Ich glaube, es geht alles
über den Account. Ich habe auf jeden Fall den Account.
Ja. Ja, und dann Instacast. Da möchte ich auch nochmal vorhin den Redner, der offensichtlich nicht sauber recherchiert hat, nochmal darauf hinweisen, dass Instacast also auch Sharing mit Timecode erlaubt. Das ist echt unglaublich, was hier teilweise.
Meiner, der sagt.
Ja, was hier für Leute auf Sendung gelassen werden.
Das schmeißen auf den Kopf, bitte, oder?
Unglaublich. Was ich aber mal sagen will hier, Instacast. ist App aus Deutschland und zwar aus dem Schwabenländle. Die Vimedio-Leute sind aus Ludwigsburg. Und das ist natürlich schon mal großes Plus. Ist auch wirklich sehr umfangreich, was die Funktionalitäten anbelangt. Das, der übliche Sync zwischen iPhone, iPad und Mac-App ist gegeben. Klar, weil es eine deutsche App ist, wird auch Flatter direkt aus Instacast unterstützt, worüber sich eben Kunstschaffende wie der Andreas, der Patrick und der Sven auch drüber freuen. Ein interessantes Feature ist auch Bonjour Sync. Wenn dein Mac jetzt also die Episode schon runtergeladen hat und du mit deinem iPhone bei dir in dein Netzwerk zu Hause latscht, dann lädt das iPhone das direkt vom Mac runter und nicht von der ursprünglichen Quelle, was das Ganze viel schneller macht. Download-Einstellungen pro Podcast haben inzwischen die meisten. Was auch hier eben interessant ist, ist das Setzen von Bookmarks und da natürlich auch dann das entsprechende Sharing. Was man jetzt so beispielsweise bei keinem anderen Client machen kann, dass man mehrere Bookmarks pro Sendung setzen kann und sagen kann, hier ist was Interessantes, da ist was Interessantes und dort ist was Interessantes, um es mir später nochmal anzuhören oder zu sharen oder wie auch immer. Man kann damit auch zum Beispiel den Übercast von YouTube als Video anschauen und wenn man dann genug gesehen hat von uns dreien dann und den Screen lockt, dann lässt er die Tonspur weiterlaufen. Also bei jedem Videocast, wenn man den Screen lockt, lässt Instacast die Tonspur weiterlaufen, was natürlich auch eine hübsche Sache ist. Für die großen Freaks von Night Mode gibt es als In-App-Purchase für 99 Cent gibt es einen Night Mode bei Instacast. Und ja, die haben auch ein eigenes kuriertes Podcast-Verzeichnis und das Ganze ist auch mit einer recht guten Suche ausgestattet, die man also über Titel und Shownotes hinweg schicken kann über seine gesamten Abonnements. $20 für die Mac-Version und die Universal iOS ist umsonst mit In-App-Purchases für das eigentliche Service-Abo, was dann so 9,99 Euro für 6 Monate oder 14,99 für 12 kostet. Also meiner Meinung nach, das ist ein sehr umfänglicher Client, der für mich eigentlich die Alternative zu Overcast wäre, wenn ich jetzt nicht Overcast nutzen würde. Und Lombeburg ist eh super.
Ich habe sogar auch noch die Mac-App vom alten Instacast drauf. Ja, wollte ich mal so nebenher sagen. Die benutze ich, um die Shownotes zu schreiben. Die alte tut's da noch. Upgraden kann ich nicht. Bringe ich nicht übers Herz. Aber was ich übers Herz bringe, ist Hufferdaffer euch zu empfehlen. Gerade denen, die immer nur sporadisch beim Übercast einschalten. Warum auch immer, ich verstehe es nicht. Naja, die können dann einfach den Hufferdaffer-Knopf drücken, wenn sie einen Account dort haben. Und das Ding, Hufferdaffer ist so, da könnt ihr euch selbst einen Podcast zusammen kurieren mit verschiedenen Episoden aus überall her. Weil öfters gibt es ja mal Blogposts von netten Leuten, die gerade ihre eine spannende Sendung oder so empfehlen und die klicke ich mir dann in Hufferdaffer rein, weil ich natürlich erstmal Probe schnüffeln will, bevor ich das ganze Ding abonniere, weil die Show so imposant ist. Ist ganz gut. Man kann auch ein bisschen browsen nach Leuten, was die so hören, das ist auch immer super interessant und dann hört man sich halt den Hufferdaffer-Feed von denen an. Habe ich auch schon manch kuriose Sachen von gefunden. Okay. Durchgefunden.
Kann man sich seinen eigenen Feed zusammenbauen praktisch. Ja, und da fällt mir dann noch ein, ganz heiß und brennt, ist ein iPhone-Only-Client, Castro. Ich muss sagen, von dem, was ich gesehen habe, beim Ausprobieren, das wahrscheinlich beste UI-Design von allen. Also dass die ganzen Swipe-Gesten beispielsweise sind recht durchdacht. Ist auch sehr hübsch anzusehen. Hat wenig Signature-Feature, wie gesagt, ist nur iPhone-only, keine Synchronisation, kein Hin und Her. Hat aber einen eigenen Audio-Algorithmus, der angeblich die Stimmenwiedergabe bei höheren Geschwindigkeiten deutlich verbessern soll. Also wenn man wirklich 1,5 oder 2,0 hört, dann soll das da die Stimmenwiedergabe irgendwie verbessern. Gut, jetzt habe ich momentan eh eine üble Erkältung und ein komplett geschlossenes Ohr. Das ist mir wahrscheinlich dann nicht so aufgefallen. Aber für 3,99 im App Store ist auch eine ehrliche App, die kostet einmal 3,99 und dann ist der Fisch geputzt. Auf jeden Fall für UI-Liebhaber eine Empfehlung zum Ausprobieren.
Das ist das einzigste Ding, was ich noch nicht ausprobiert habe, muss ich sagen. Was mich so gereizt hat, weil die so ein schönes Icon haben.
Ja, das ist eine ganz schöne App.
Schönes Icon. Für Leute, die ein schönes Icon auf dem Homescreen wollen, unbedingt runterladen. Hier noch was. Man kann ja auch, falls man so ein NAS hat, das Sven hat ja auch einen, ne? Synology Download Station, da kann man sich ja auch die Podcast-Feeds reinklicken in die Download Station. Das ist eine App, eine Torrent- und RSS-App. Man kann sich jeden RSS-Feed dann vom Podcast einfach dort reinlegen und der lädt die dann automatisch runter und verschiebt die in euer Verzeichnis der Wahl. Finde ich ganz gut. Nutze ich für einen ARD-Tatort. Der verschiebt mir dann direkt in mein Hörbuchverzeichnis die Stone Throw Music Podcasts mit dicken, guten Sachen von einem meiner Lieblingslabels. Die schickt er mir in meinen Musikordner und ja, ist eine feine Sache. NAS, NAS, NAS. Müssen wir auch irgendwann mal drüber reden.
Müssen wir auf jeden Fall mal drüber reden. War mir auch nicht so bewusst, dass meine Synology das kann. Man kann das Ganze natürlich auch hier total Open Source machen und sich ein bisschen selber noch seinen Podcatcher zusammenklicken, weil da gibt es nämlich schon ganz gute Grundlage, möchte ich mal sagen, fast, Andreas, oder?
Der G-Podder ist sozusagen die Nerd-Version der Nerd-Versionen. Das Coole an G-Podder ist im Prinzip, G-Podder ist eine App, die ist für, es gibt Cross-Plattformen, ist glaube ich auf Python-Basis. Gibt es eine GUI halt dafür. Im Prinzip ist G-Podder an sich schon ein Podcast-Client. Also man kann da seine Podcasts importieren und die werden runtergeladen. Das Coole an G-Podder ist irgendwie, man kann, wenn ein Podcast runtergeladen ist, die irgendwo anders hinschieben lassen und dann eben dort die Ordnerstruktur, die generiert wird, selber bestimmen. Was G-Podder ideal macht, um es zum Beispiel mit Plex zusammen zu benutzen. Ja, du kannst halt im Prinzip mit Plex und G-Podder deinen eigenen Podcast-Client sozusagen machen und sparst dir dann den eigenen Podcast-Client. Der Nachteil ist, wenn man das jetzt wirklich, also das liegt jetzt am Frontend von Plex, wenn man das benutzt, das eigentliche Frontend von Plex kann keine Geschwindigkeitsänderungen, da muss man halt dann irgendwie sowas wie N-Player dafür nehmen, ja, das ist wieder das Schöne daran, wenn man über Plex geht, ist man vom Player wieder unabhängig, Entschuldigung. Und eins der schönen Dinge, die du gerade noch bei Instacast angesprochen hast, war das Ding mit den YouTube-Channels. Mhm. Das ist nämlich auch so ein Ding. Die YouTube hat die Funktion entfernt, dass man YouTube-Channels per RSS irgendwie abonniert bekommt. Ah. Und das muss man sich jetzt heutzutage quasi, wird es dynamisch generiert, diese Download-Links und URLs. Mhm. Und Instacast, glaube ich, und G-Podder eben dann, also G-Podder weiß ich es ganz genau, ist eine der wenigen Apps, bei denen man eben einen YouTube-Channel angeben kann und er lädt dann die Videos einfach runter in der gewünschten Qualität.
Herrlich.
Ja, und das ist so ein schönes Feature von G-Podder.
Also es gibt einen Haufen Alternativen. Patrick?
Nachtrag ein. Und zwar zu Haftdaffer, ein Nachtrag. Und zwar gibt es da ja von unserem Freund und Kollegen, dem Raphael Bugajewski, der ja auch eine tolle Rezept-App hat, hier Delicious Recipes am Start, juicycocktail.com. Und zwar hat er ein GitHub-Repo von Ping, so einen Ableger gemacht. Das ist so ein Haftdaffer für Leute, die das lieber selbst hosten wollen. Und das ist auch ganz cool, weil ihr dann eben nicht dieses öffentliche Verzeichnis habt und alles Mögliche. Und ihr könnt euch da auch ein Bookmarklet reinlegen, wo auch immer, iOS, auf dem Mac, keine Ahnung, wo ihr es wollt. Und dann habt ihr ein privates Haftdaffer. Das ist gut, kommt in die Shownotes. Herrlich. Heißt auch Fuck Haftdaff.
Herrlich, herrlich, herrlich. Also, wie die werte Hörerschaft hört, gibt es jede Menge Alternativen. Momentan fallt ihr nicht unbedingt negativ, aber ihr fallt dadurch auf, dass ihr viel mit der Podcast-App hört und mit iTunes. Probiert mal ein paar von den Alternativen aus, die wir euch heute genannt haben. Da sind ein paar wirklich gute Apps dabei von wirklich guten Entwicklern, die es auch verdient haben, von euch ausprobiert und unterstützt zu werden. Und wir freuen uns natürlich, egal wo ihr uns hört, erstmal darüber, dass ihr uns hört. In dem Sinne würde ich sagen, picken wir uns mal noch ein paar Geschichten, bevor wir hier die Kurve kratzen.
Überragende Überpicks.
Ja, und ich fange mal an mit dem Pick. Ich benutze ja bekanntlich Evernote für das eine oder das andere, aber eigentlich nicht zum Notizen machen. Mir ist doch trotzdem vor kurzem eine App über den digitalen Weg gelaufen, die sich Alternote nennt. Und Alternote ist eine Mac-App, die direkt sich mit Evernote integriert und wirklich eine recht schöne Oberfläche für, distraction-free Note-Taking bereitstellt, ist also etwas reduzierter als der Evernote-Client, erinnert stark an bekannte Applikationen, die eben eher mit Dropbox oder ähnlichen Dingen arbeiten, und man kann eben von dem Dark-Theme, Light-Theme, Full-Screen etc. Wirklich sehr schön arbeiten. Also ich finde es eine gute Alternative für die, die wirklich Notizen und Texte in Evernote erfassen.
Alter,
Note. Gibt es als Beta zum Downloaden momentan, Alter.
Die alte Note?
Die gibt es als Beta zum Downloaden.
Wahnsinn.
Check das.
Das ist ja der Hammer.
Die Evernote unter sich. Drück mal auf Gasfüßchen.
Ja, hier ein Spiel, ein altes, neu erschienen für iOS, Colin McRae Rally. Und ich finde es großartig. Was ich großartig finde an dem Spiel, ist jetzt vor allem der Kontrast, den man durch Free-to-Play jetzt quasi in den letzten Jahren gesammelt hat, immer mit irgendwelchen Gems und warten müssen und Geld noch mehr reinstecken. Auch wo du dann quasi auch tatsächlich ein kostenpflichtiges Spiel kaufst für irgendwie 2,99 und dann trotzdem noch mit diesen depperten In-App-Purchases genervt wirst, kriegst du hier ein Spiel, du zahlst es und du kannst es spielen. Und es ist auch wirklich total unnervig. Du spielst es, du gewinnst, du kannst weiterfahren. Du musst nichts aufrüsten, du musst nichts weitermachen, du musst einfach nur gut fahren. Und es ist ja,
wie soll ich dann gewinnen, ey?
Ja, Alter, muss ja gut fahren. Und es ist so entspannend, Leute. Das ist der Hammer. Ich hätte es nie gedacht, ich spiele dieses Spiel und sitze da davor und denke mir so, boah, ist das geil, dass ich hier nicht genervt werde von so In-App-Purchases.
Das ist doch herrlich. Und du musst keine Coins kaufen und musst keine extra Auspuffe installieren. Und mein Gott, das ist ein zen-artiges Rallye-Spiel sozusagen.
Ja, ist der Hammer. Ich liebe es. Also bin jetzt auch schon fast durch. Mein Pick.
Kostet?
Ich glaube 2,99 oder so. Also 3,99 ist Universal. Wirklich nicht die Welt, auf jeden Fall.
Das ist gut.
Ja, ich habe auch noch so einen Pick am Start, und zwar No Frills, hier Easy Photo Merch heißt das Ding. Ist eine kleine iOS-App, die gibt es einmal umsonst und einmal mit dicker, fetter Werbung unten drin. Daumenbreit, großes Kino. Oder halt für 99 Cent Easy Photo Merch Pro. Das ist so No Frills. Ich habe da schon mal eine App vorgestellt, die das mit Screenshots macht, und zwar die nebeneinander oder untereinander anzuordnen. Und die kann das halt auch nicht nur mit Screenshots. Und das Gute ist halt, dass die ausgewählten Bilder dann nicht in so ein Grid gepresst werden, dass du dann oben und unten verschiebst und irgendwie fehlt die Hälfte vom Bild. Nein, das ist Originalgröße und das ist nebeneinander. Kannst noch mit dem Slider halt eine Margin einstellen, ein bisschen Padding geben, dass da so ein weißer Rahmen drum ist. Ja, hat mir noch irgendwie gefehlt. Und sieht super hässlich aus, auch vom Icon her, aber tut's halt, und ich glaube, ich hole mir noch nicht mal die Pro-Version, weil das Feature brauche ich nicht oft. Trotzdem hat sie mir gefehlt und ich habe wieder eine App mehr auf dem iPhone. Dankeschön.
Yay.
Herrlich, herrlich, herrlich. Wunderbar. Dann kratzt mal hier schnell die Kurve und Offizier vom Dienst, Herr Welker, setzt uns auf die Landebahn.
Ja, das mache ich doch. Also, der Übercast findet ihr unter derübercast.com. Da gibt es ein Kontaktformular, bei dem ihr uns nützliche Vorschläge mitteilen könnt, was ihr alles verbessert haben wollt bei uns im Cockpit oder an dem Sendefluss. Außerdem findet ihr noch meine Co-Piloten, zum Beispiel Sven Fechner auf http://www.simplicitiblissus.com. Und auf Twitter ist er auch unter @simplicitybliss zu finden. Den Andreas, den findet ihr bloggenderweise auf mosx.tumblr.com. Eigentlich hätte sich das Buchstabieren hier eher angeboten, aber naja, was soll's.
Gut. Jetzt ist es schon passiert. Und,
jetzt ist es zu spät. Auf Twitter @z.nix. Einfach nur ze, dreimal genau. Das c. Geht auch locker von der Lippe. Mich findet er auf rocketinc.net und auf Twitter @_PatrickWelker. Mein Name. Das war's. Vielen Dank.
Und wir sind raus und machen 5 Milliarden US-Dollar mit unseren goldenen Handuhren.
Vielen Dank, dass Sie sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen.